Ich darf mich dem Dank anschließen und habe das damit jetzt auch schon getan. Ich selber habe diese Runde als außerordentlich interessant und bereichernd empfunden. Das war wirklich ein Ort, an dem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Sie haben ihr habt mich diese Runde eröffnen lassen. Ich habe jetzt das Vergnügen, sie zu beschließen. Und genauso wie Heidi Tagliavini das aus ihrer Sicht getan hat als Diplomatin, versuche ich jetzt ein bisschen auch eine Schneise zu schlagen in das, was wir gehört haben aus der Sicht der Disziplinen, die Mauros Reinkowski und ich hier zu vertreten haben. Ich tue das in zwei Zugängen. Der erste ist einmal pointillistisch und greift etwas auf, was mich ein bisschen beeindruckt hat. Meine kleine Nebenbemerkung zu Arnold Hottingers Ausführung zur Völkerwanderung ist offenbar auf großes Interesse gestoßen. Das heißt, ich werde mit Ihnen den längsten Weltkrieg, den es einmal gab, und zwar 400 Jahre lang, der völlig unbekannt ist, ein bisschen genauer beleuchten und in einem zweiten Schritt dann auch anknüpfend an das, was Heidi Tagliavini eben ausgeführt hat, einige Überlegungen anstellen zur Dimension der Zeit und der Relevanz der Zeit und auch der Relevanz der Zeit für heutiges politisches Handeln und dann eingehen auf das Kernthema oder das, was für mich das eigentliche Kernthema der ganzen Debatten waren. Was das ist, das verrate ich nicht. Ich mache es wie der Führer von gestern in Vergina und schaffe mir so ein bisschen Spannung, auch wenn ich nicht so ein Timbre in der Stimme habe wie er. Ein paar Punkte. Iran, das am Bab el-Mandeb einzelne Inseln besetzt, um zu intervenieren auf der arabischen Halbinsel. Äthiopien, das als Interventionsmacht verwendet wird in Somalia. Und heute Morgen, worauf Rainer Herrmann hingewiesen hat, die Furcht Saudi-Arabiens vor den neuen Achämeniden. Das sind drei verschiedene Punkte, die so ein bisschen aufgetaucht sind, aber die kann man in den Zusammenhang dessen bringen, was ich vorhin diesen 400-jährigen Weltkrieg genannt habe. Viele der geostrategischen Konstellationen, über die wir hier gesprochen haben, inklusive der Akteure, sind sehr alt. Und wir nehmen sie nur deswegen als neu wahr, weil wir gar nicht versuchen, aus der Perspektive von Akteuren, die sich, wie Heidi Tagliavini ja erwähnt hat, das Neoimperial verstehen, dass wir das aus ihrer Perspektive nachvollziehen. Äthiopien hat im 6. Jahrhundert nach Christus im Auftrag des römischen Imperiums im heutigen Jemen interveniert. Gleichzeitig hat Iran, die damalige Sassaniden-Dynastie, versucht, über das heutige Oman und auch über Jemen die arabische Halbinsel zu kontrollieren. Wenn wir nach Zentralasien gehen, haben wir noch die Berichte byzantinischer Diplomaten, die versucht haben, im Gebiet des heutigen, bis hinauf in das Gebiet des heutigen Kasachstan, Steppenvölker als Alliierte zu gewinnen gegen eine persische Steppendiplomatie, die im Gegensatz zu der römischen auch militärisch sehr robust in Zentralasien interveniert hat. Zwischen etwa 200 und 600 nach Christus tobte ein Krieg zwischen diesen beiden großen Imperien, der ein eurasischer war und bis auf die afrikanische Halbinsel hinabreichte, bei dem alle Mittel eingesetzt wurden und der seit der Übernahme des Christentums als Staatsreligion im römischen Imperium auch ein Religionskrieg war. Religionskrieg zwischen zwei wahren Glauben, auf der einen Seite dem Feuerkult, den Zoroastrismus, und auf der anderen Seite das Christentum, verkörpert durch das wahre Kreuz, das in Jerusalem aufbewahrt war. Dieser Krieg eskalierte zu Beginn des 7. Jahrhunderts und er wird häufig vergessen, dass er eine der wesentlichen Voraussetzungen war für ein Phänomen, mit dem wir uns hier dauernd auseinandergesetzt haben, nämlich mit der Entstehung des Islam. Nämlich die Frage, wie es möglich war, dass ein kleiner Kult, der im Prinzip Versatzstücke aus dem Judentum und dem Christentum zusammengeführt hat, überhaupt in der Lage war, innerhalb von kürzester Zeit die halbe Welt zu überrennen. Das nehmen wir einfach so hin. Die Erklärung ist der Kollaps dieser beiden Weltmächte. Es war das Ende der beiden Supermächte und das war sehr dramatisch. Im Jahr 614 überrennen die Iraner den Nahen Osten, also die Furcht, die man heute hat, die neuen Achämeniden, es wären auch die neuen Sassaniden, also die Furcht eines Irans am Mittelmeer, das hat sich damals erfüllt. Mit der katastrophalen Konsequenz für die Christen, Fall auch Jerusalems, strategisch nicht wichtig, symbolisch sehr wohl, und der Überführung des wahren Kreuzes in die persische Hauptstadt Ktesiphon. Kurz darauf wurde dann Konstantinopel belagert, das heißt Rom hat eigentlich alle Gebiete in Asien verloren. Und nicht nur Ägypten, die reichste Provinz, wir haben Ägypten als wichtigen Regionalplayer kennengelernt, Syrien und Anatolien. In dieser verzweifelten Situation verlässt der byzantinische Kaiser Heraklios die Hauptstadt, organisiert eine große Armee im Kaukasus, rollt Persien von hinten auf, besiegt die Perser und Rom gewinnt diesen großen 400-jährigen Konflikt. Im Jahre 630 wird das wahre Kreuz im Triumph zurückgeführt. 2 Jahre später stirbt Mohammed, 4 Jahre später kollabiert dann das byzantinische Palästina, 6 Jahre später das byzantinische Syrien, 11 Jahre später das byzantinische Ägypten und etwa 25 Jahre später steht die erste arabische Belagerungsarmee vor Konstantinopel. Das sind Ereignisse, die insbesondere in der kollektiven Erinnerung im Iran ganz zentral sind, also dieses große Iran als Weltkultur, Iran als große eurasische Macht, die da kollabiert und auch ihren eigenen Glauben, eine Kultur, die den eigenen Glauben dann verliert und zu einem neuen Glauben übergeht. Was das dann bedeutet, darüber gibt es eine große Kulturdebatte. Man darf ja nicht vergessen, dass auch im heutigen Iran bei aller Bedeutung des schiitischen Islam, der ja noch nicht so lange tatsächlich prägend ist, erst eigentlich zu Beginn des 16. Jahrhunderts wird Iran wirklich schiitisch, dass die Erinnerung an diese große Weltkultur prägend war. Also das einmal als Schlaglicht, um zu zeigen, wie wichtig antike Geschichte ist, wenn man geostrategische Konstellationen betrachtet und dass zum Beispiel aus einer iranischen Sicht die Erinnerung an diesen Konflikt durchaus noch wach ist und dass für unser Verständnis, für die Ausbreitung des Islam, der Zusammenbruch dieser beiden großen Weltmächte ganz essentiell ist. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Sie haben mich als Historiker eingeladen und das bedeutet, dass Sie sich mit der, oder dass ihr euch, ich muss auch wie Herr Bastian dauernd wieder zum bin schon zu lang aus der Schweiz weg, um das Ihren und Duzen so im Blut zu haben, dass ihr euch also mit dieser zeitlichen Tiefenstruktur auseinandersetzt. Welche Bedeutung hat die jetzt für unsere Debatte gehabt? Das ist eine Bedeutung auf 2 Ebenen. Das eine ist einmal die Fähigkeit, Symbole zu lesen. Diejenigen von euch, nur als Hinweis, die einmal genau zugehört haben, wie uns zum Beispiel die Stadtgeschichte von Saloniki dargestellt wurde und gestern das Grab Philipps II. In Vergina, haben im Prinzip 2 verschiedene Narrative gesehen. Das eine, dass eben eine jüdische und auch eine osmanische Dimension in der Stadtgeschichte Salonikis nicht nur erwähnt, sondern in den Mittelpunkt stellt und im zweiten Fall doch noch ein, sagen wir, eher traditionelleres Narrativ. Ganz entscheidend ist aber, dass man in der Lage ist, und das nicht nur jetzt in Griechenland, sondern generell in den Räumen, mit denen wir uns beschäftigen, diese historische Symbolik einmal zu dekodieren. Heidi Tagliavini hat schon darauf hingewiesen, dass wir es gewöhnt sind, in sehr, sehr kurzen Zeitsequenzen überhaupt zu denken. Und dass es eben einen Unterschied macht, 10 Jahre sind für uns sehr viel, 20 Jahre ist schon eine halbe Ewigkeit in der Politik, dass wir es aber sehr häufig eben dann zum Beispiel mit Fällen zu tun haben, wo politische Akteure durchaus längere Karrieren verfolgen. Es ist also nicht nur Herr Schäuble als Finanzminister, sondern wenn man einmal genau hinschaut, haben wir es in der Region, mit der wir es zu tun haben, mit politischen Akteuren häufig zu tun, die sehr lange im Sattel sitzen. Auch aufgrund der schlichten Tatsache, dass sie eben nicht dauernd wiedergewählt werden müssen und dieses Wiederwahldilemma also nicht haben. Und das Zweite ist, also die Fähigkeit, diese Symbolik heute zu lesen, führt dann auch zur Fähigkeit, das strategische Denken ganz wichtiger Akteure nachvollziehen zu können. Das heißt nicht, dass man es teilt, aber man muss es verstehen. Nur weil man selber eher in Richtung in der Gegenwart denkt und höchstens einen unterschiedlich langen Zukunftshorizont als Planungsperspektive vor sich hat. Wir wissen auch, der ist häufig sehr kurz. Ja, das kann vom Quartalsbericht gehen bis zur nächsten Wahlperiode. Aber wir unterschätzen, wie stark diese Sequenzierung unser Denken mittlerweile prägt. Ja, das ist ein Denken, das in eine kleine, in eine kurz bemessene Zukunft geht und unsere Fähigkeit, in die Vergangenheit zurückzudenken, ist schwach. Aber wir müssen uns auseinandersetzen, weltpolitisch, mit Akteuren, die eine ganz andere Form von Denken vertreten. Wenn Sie Und was wir ja getan haben, und das wäre ein nächster wichtiger Punkt, einmal die Perspektiven vergleichen, die wir hier eingenommen haben, sind das sowohl innerregionale Perspektiven, wir haben uns also mit wichtigen Akteuren auseinandergesetzt und ihre Interessen uns betrachtet, ob das jetzt Saudi-Arabien war oder etwa Griechenland. Zum Zweiten ging es dann auch um große, sagen wir, innerregionale Akteure. Das ging dann hinaus bei uns bis in Richtung der Ukraine oder zum Maghreb. Aber ein Dauerthema waren natürlich auch die Großmächte. Wobei wir hier schon sehr deutlich, wenn man eine Unterscheidung jetzt einmal vornehmen will, auch dem Modell entsprechend, das Heidi Tagliavini jetzt eben entworfen hat, was kennzeichnet denn im politischen Agieren und Denken und in den Ideologien diese neoimperialen Systeme von den Systemen, die verfasst sind wie in Europa und den Vereinigten Staaten, dann ist das die Mobilisierung der Ressource Geschichte. Ob wir das jetzt in Russland beobachten können, ob wir das im Iran oder in der Türkei beobachten können, überall spielt dieser Rückgriff auf eine Geschichte eine Rolle, die uns mental völlig überfordert. Ja, also ich spreche zwar pro domo als Historiker, aber ich glaube schon, wir müssen das jetzt unabhängig von unserer eigenen Vorliebe für Geschichte oder nicht, das als entscheidende politische Ressource wahrnehmen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt einmal die russische Politik verstehen wollen, wir können ja auch auf unseren Raum schauen, einmal von außen, von den ganz großen Zentren. Wir sind immer gewohnt, das vom Westen aus zu tun. Sie erinnern sich noch an das East of Suez, das heute gefallen ist. Aber tun wir es jetzt mal aus einer russischen Perspektive. Ja? Dann erleben wir auch etwas, was wir hier in Ansätzen getan haben, aber was zentral ist. Wir hatten hier drei räumliche Felder. Das eine war ein osteuropäischer, da ging es primär um die Ukraine. Wir hatten dann ein zweites, stark auf die Türkei konzentriertes und ein drittes auf den arabischen Raum. Wenn Sie das jetzt einmal auf einer russischen Perspektive betrachten, hängt das eng zusammen und schon sehr lang. Der russländische Staat ist entstanden im 16. Jahrhundert durch die Eroberung von muslimischen Steppenkanaten und ab 1700 unter Peter dem Großen gibt es dann eine doppelte Südentwicklung. Die eine geht in Richtung Schwarzes Meer und trifft dort auf das Osmanische Reich. Und wenn Sie die heutigen türkisch-russischen Beziehungen verstehen wollen, also das, was Erdogan und Putin jetzt ausverhandeln, wir haben das auch mit Yavuz am Tisch besprochen, dann ist es eine Anomalität. Russland und das Osmanische Reich, beziehungsweise später die Türkei, waren immer hier Antagonisten. Aus einer, kann man sagen, fast schon geostrategischen Logik heraus. Und der gleiche Peter der Große verfolgt als Hauptprojekt am Ende seines Lebens die Expansion in Richtung Kaukasus, Kaspisches Meer und Persien. Das heißt, wenn man heute eine derartige russische Politik betrachtet, also eine pontische Schwarzmeerpolitik und dann eine kaukasisch, wenn man es will, kaspische, sind das alte Traditionen, die immer begleitet wurden auch von einer entsprechenden wissenschaftlichen Erschließung. Ein ganz zentrales Element der Herrschaft ist Kartografie. Ich werde noch darauf zurückkommen. Auch das betrachten wir heute im Zeitalter von Google Maps als selbstverständlich. Aber das war ein entscheidendes Herrschaftsmittel. Also wenn wir russische Politik heute da verstehen wollen und auch die türkische Politik, müssen wir diesen sehr langen Vorlauf einer Hegemonialstreitigkeit zwischen diesen beiden Imperien berücksichtigen. Und wenn wir gehört haben, was Yavuz uns vorgestellt hat, die Spaltung des türkischen Offizierskorps in eine eurasische Gruppe, die jetzt anscheinend dominant ist, und eine offenbar jetzt weitgehend ausgeschaltete pro-westliche, dann müssen sich diese Eurasier einmal deutlich vor Augen halten, dass seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts es Staatsräson von Frankreich und Großbritannien war, ein schwaches Osmanisches Reich gegen Russland zu stabilisieren. Und dass eine der größten Militärinterventionen der neueren Geschichte, der Krimkrieg, also ein französisch-britisch, später noch piemontesisches Expeditionsheer, das Russland direkt angreift, auf der Krim im Schwarzen Meer, um eine russische Dominanz im Mittelmeer zu verhindern. Und dass das eigentlich über 150 Jahre hinweg eine entscheidende strategische Prämisse war und auch die außenpolitische Orientierung der Türkei im Wesentlichen erklärt. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, also diese Umpolung, das wird geostrategisch noch sehr interessant sein. Aber noch einmal, hier ist auch der Punkt, ohne diese historische Tiefe und diese Zusammenhänge Das Erbe von Großbritannien und Frankreich hat in der Region die Vereinigten Staaten angetroffen, ist es schwer, das Handeln auch der Akteure zu verstehen. Das zentrale Thema, ich habe das angesprochen, das zentrale Thema dieser Tagung, für mich so ein bisschen der rote Faden. Ich war da, da ich als Letzter sprechen sollte, sollte ich Ihnen ja auch die starke Botschaft noch mitgeben, auch zum Nachdenken. Und ich glaube, da hatten wir heute wirklich sehr viel Anregungen. Das sind Institutionen. Wir haben uns mit dem Thema Staat ganz intensiv beschäftigt. Und vielleicht, wenn man mal zwei Schritte zurücktritt und fragt, was wäre dann das Thema Nummer zwei gewesen in dieser Runde, dann war es Wirtschaft. Die meisten von Ihnen haben noch Zeiten erlebt, in den guten Zeiten vor der Krise, wo die Wirtschaft als das entscheidende und dominierende Element im gesellschaftlichen Leben dargestellt wurde. Wirtschaft ist wichtiger als Politik. Wirtschaft ist der Schlüssel zu allem. Wenn man nur gute Geschäfte machen kann, dann findet man zueinander. Das ist eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen auch für die Globalisierung gewesen. Die Globalisierung soll durch die stärkere Vernetzung von Handelsströmen und Kommunikationsströmen Menschen näher zusammenbringen. Das Ergebnis kennen wir. Jetzt scheint es so zu sein, dass auch wenn wir über Lösungen sprechen, und wir haben das auch im griechischen Fall gehört, der entscheidende Schlüssel Institutionen sind. Also nicht die Wirtschaft. Die Institutionen und Dinge, die hier gerade in Griechenland nicht oder schlecht funktionieren oder nur partiell, wie eine funktionierende Fiskalität, ein funktionierender Rechtsstaat, Institutionen, auch Sicherheitsbehörden, denen man vertrauen kann, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Denn wir haben es mit dem mit einer Krise eines Systems zu tun, das wir normalerweise als Staat bezeichnen und zu dessen wesentlichen Attributen ja unter anderem gehört, dass dieser Staat ein festes Territorium hat und dass er in der Lage ist, auch dieses Territorium zu kontrollieren und dass dieses Territorium auch eine Bevölkerung hat, die irgendwie erfasst werden kann und ein einheitliches politisches System. Wir sehen nun, dass in dem gesamten Raum, mit dem wir es zu tun haben, diese Voraussetzungen häufig nur noch partiell gegeben sind. Wir können mit der Ukraine beginnen. Da gibt es zwar noch ein Staatsterritorium, aber der Staat kontrolliert das im Wesentlichen nicht. Dafür gibt es noch funktionierende staatliche Behörden. Über ihr genaues Funktionieren im Detail kann man natürlich sehr streiten, aber das ist ein entscheidender Punkt. Und es gibt immer noch so etwas wie eine Bevölkerung und Institutionen, die diese Bevölkerung einigermaßen kontrollieren, also einen funktionierenden Sicherheitsapparat, eine funktionierende Fiskalität. Das Gegenbeispiel haben wir im Nahen Osten kennengelernt. Das krasseste Beispiel ist Syrien. Und wir haben uns auch hier dann die Frage gestellt, wie ist es denn möglich, in derartigen Krisengebieten überhaupt zu agieren und solche Institutionen wieder aufzubauen? Und auch hier, das war etwas, was auch in vielen Gesprächen viele beschäftigt hat, die Aussage von Arnold Hottinger, dass es wichtig sei, auch Heidi Tagliavini hat darauf verwiesen, dass ein Wachstum von innen möglich ist. Und ich möchte jetzt noch einmal den Blick des Historikers auf diese Fragestellung werfen, weil wir uns hier in einem Land befinden, das eigentlich fast 200 Jahre lang Objekt derartiger Interventionsversuche von außen waren. Wenn Sie die Geschichte des Rückzugs der Imperien im Nahen Osten und auch hier am Balkan betrachten, insbesondere des Osmanischen Reichs, findet man Modelle, die uns sehr bekannt sind. 1821 bricht ein Aufstand der orthodoxen Bevölkerung in der südwestlichen Peripherie des Osmanischen Reichs aus, also das, was dann der griechische Staat werden sollte. Und als dieser Staat dann tatsächlich die Souveränität erlangt, 9 Jahre später, stellt sich eine Situation dar wie in Syrien. Eine völlige kriegsverwüstete Region. Also es gab noch eine ägyptische Intervention gegen die Aufständischen. Es war wirklich ein verheertes Gebiet, eine traumatisierte Bevölkerung, viele Binnenflüchtlinge. Es gab überhaupt keine funktionierende Infrastruktur. Und es sollte jetzt ein moderner Staat aufgebaut werden. Der Aufstand der Bevölkerung, die dann diesen Staat trug, konnte sich überhaupt nur durchsetzen dank einer ausländischen Intervention der Großmächte. Und jetzt hatte man folgende Konstellation. Aus diesem Krieg, in diesem Aufstand, ähnlich wie in Syrien, verschieben sich die Gewichte. Alte Eliten, insbesondere zivile Eliten, verschwinden. Aus einem einfachen Grund, sie bieten keinen Schutz. Es bietet sich eine Gruppe von Warlords heraus, die in der Lage waren, Schutz zu bieten. Das waren häufig Führer von Banden, die teilweise als Räuber, teilweise als Freiheitskämpfer betrachtet werden, je nach Perspektive. Und zum Zweiten waren das vorher schon zum Beispiel Chefs von Bodyguard-Gruppen wichtiger Großgrundbesitz. Also wir haben eine Gruppe von Warlords. Zum Zweiten, und das erinnert auch sehr an die Situation, die sich in der Türkei stellen wird, eine Gruppe von Intellektuellen, griechische Intellektuelle, die insbesondere in der Diaspora aktiv waren und jetzt zurück und jetzt in dieses Land, das jetzt das griechische Territorium ist, gehen, obwohl sie gar nicht von dort stammen. Aus Konstantinopel oder teilweise sogar wirklich aus Wien oder aus Paris. Und zusätzlich zu dem installiert das, was man damals Großmächte und heute internationale Gemeinschaft nennt, installieren die Großmächte eine ausländische Dynastie, also einen ausländischen Herrscher, heute würden wir vielleicht sagen einen ausländischen Präsidenten, und zwar aus Bayern, der dort erscheint mit internationalen Krediten und einer Fülle von Soldaten, Polizisten und Beratern. Eigentlich ist es eine Auslegeordnung, wie man sie sich heute vorstellen könnte, wenn Sie sich einmal überlegen, wie will man den Syrien wieder aufbauen. Ne? Wer dominiert im Terrain? Das sind Warlords. Sie haben dann, weil das eine ausdifferenzierte Gesellschaft war, sehr wohl Eliten, zivile Eliten, Intellektuelle, hinter denen aber keine militärische Macht steht. Und sie haben dann drittens den Willen verschiedener Großmächte, hier Institutionen zu schaffen, um einen Krisenherr zu befrieden. Griechischer Aufstand war, wenn Sie so wollen, das Syrien des frühen 19. Jahrhunderts, auch deswegen, weil nach dem Ende der napoleonischen Instabilität Europa verzweifelt versucht hat, den ganzen Kontinent in eine neue Verfassung zu bringen. Also das Interessante ist, Sie hatten vor 200 Jahren ein schwer erschüttertes Europa, das sich zuerst einmal selber wieder Sicherheitsinstitutionen geben musste. Das war die Heilige Allianz. Da hieß es dann, das ist für uns auch ganz interessant, Retour zu dem, was vor 1789 war, mit ein paar Retuschen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Und zum Zweiten dann eben einen Krisenherd, der drohte, dieses neue System gleich wieder in die Luft zu sprengen, weil es eben zu Grenzveränderungen kam. Auch das ein ganz großes Thema unserer Tage. Griechenland war nicht der einzige Fall. Die anderen Staaten, die hier in der Region entstanden sind, wurden zum Teil von einzelnen Großmächten aufgebaut. Bulgarien war zum Beispiel ein Fall von russischem Nation Building, das auch völlig gescheitert ist. Dann hat man zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann wiederum versucht, mit internationalen Missionen, also das, was wir heute auch haben, also mit einer sehr hohen Komplexität auch in der Entscheidungsfindung in der Region zu agieren. Also ich führe diese Beispiele einmal an, um zu sagen, dass Versuche, Institutionen aufzubauen und internationale Gremien einzusetzen in Krisenregionen, dass das überhaupt nichts Neues ist. Und dass es eigentlich interessant ist, sich diese Erfahrungen einmal anzuschauen, wie ist es den Bayern ergangen. Ganz kurz, die meisten der bayerischen Soldaten sind innerhalb kürzester Zeit gestorben, weil ihre militärische Ausrüstung dem Klima nicht adäquat war und sie die Ernährung nicht vertragen haben. Und nach 20 Jahren wurde dann auch der bayerische König, der sehr absolutistisch regiert hat, der versucht hatte, das, was wir aus der Merkelschen Diktion ja als Durchregieren kennen, anzuwenden, wurde von wesentlichen Gruppen dieser Warlords gestürzt. Und einer der zentralen Punkte, Streitpunkte, war das Verständnis von Institutionen. Denn es wurde, und dann sind wir bei einem nächsten ganz zentralen Punkt des Interventionismus, beziehungsweise auch des Staatsaufbaus von innen, es stellt sich ja die Frage, welche Modelle man übernimmt. Und die Übernahme derartiger Staatsaufbaumodelle folgt nicht immer pragmatischen, sondern häufig auch ideologischen Überlegungen. Wenn Sie auf dem Gebiet eines zerfallenden Imperiums einen Aufstand unternehmen und völkerrechtliche Anerkennung wollen, in einem Zeitalter, das sehr konservativ ist völkerrechtlich, brauchen Sie dafür einen ganz starken Grund. Einer der wesentlichen Erklärungsansätze bei all diesen Staaten, die sich hier gebildet haben am Balkan, ist, wir sind Christen und wir sind Europäer und wir werden jetzt hier auch zeigen, dass unsere Staaten leistungsfähiger sein werden als das, was vorher da war. Und das führt dann zu einem ganz entscheidenden Punkt, der uns ja dann auch stark beschäftigen wird, sollte es in Syrien und anderen Krisenherden jemals wieder ruhiger werden, nämlich der Verfassungsfrage. Und welche Verfassungsmodelle übernommen werden. Und wir können in der Region hier nördlich von Saloniki beobachten, dass häufig teilweise 1:1 sehr fortschrittliche westeuropäische Verfassungen übernommen worden sind. Und dann sind wir bei einem Punkt, der von Herrn Papakonstantinou eben angesprochen worden ist. Sie hatten ein Phänomen, das man den sogenannten Scheinkonstitutionalismus nennt. Wunderbarsten Verfassungen auf dem Papier. Sie hatten wunderbare Rechtssysteme. Das waren aber gleichzeitig Staaten, die teilweise nicht einmal genaue Landkarten hatten von ihrem Territorium, die nicht genau wussten, wo ihre Grenzen verlaufen. Das ist heute übrigens zwischen Kosovo und Montenegro immer noch der Fall. Und wo die Umsetzung einmal ein Problem war. Und die Frage ist dann auch, woran die Umsetzung scheiterte. Sicher, es gab keinen bestehenden Beamtenapparat. Aber noch viel wichtiger war, dass in den neuen Nationalstaaten, die hier entstanden sind, viele Gebiete in einem, ja, Sie erinnern sich vielleicht noch, wir haben kurz das angesprochen, Stichwort Rechtspluralismus, an ein System gewohnt waren, in dem verschiedene Rechtssysteme nebeneinander existierten und religiöse Gemeinschaften sich selber verwalten konnten und gebirgige Zonen überhaupt außerhalb des Zugriffs waren der einer staatlichen Verwaltung. Die Vorstellung eines territorial einheitlich geltenden Rechtes, auch wenn das von den eigenen Leuten ausgeübt worden werden sollte, führte eigentlich zu einem wirklichen Clash of Civilizations. Also der geschieht nicht zwischen großen Kulturkreisen, sondern innerhalb häufig von derartigen Gesellschaften. Und wir können das in einer ganzen Reihe von Staaten dann beobachten und verstehen dann zum Teil wenigstens, warum es so schwierig war, diese Institutionen aufzubauen. Ein weiterer wesentlicher Punkt, und da haben wir das, was wir heute über den griechischen Fall gehört haben, können wir dann in viele Bereiche ausdehnen, ist einmal die Frage der Trägerschaft von Institutionen. Das sind wiederum Menschen. Und diese Menschen sind organisiert in Beamtenapparaten. Und ein Beamtenapparat zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eine Langfristigkeit in der Personalpolitik ermöglicht. Das heißt, Leute werden nicht alle paar Jahre ausgewechselt. Und es geht auch darum, Wissen zu generieren und Wissen zu erhalten und auch über, sagen wir, Generationen hinweg zu vermitteln. Das war eine der ganz großen Probleme. Einfach auch deswegen, weil die Wirtschaften, und wir haben das ja heute gehört, die Problematik auch eines fehlenden Unternehmertums, weil diese Wirtschaften in den neuen Nationalstaaten, wir haben das auch im arabischen Raum ja gehört, von wegen Rentenwirtschaft, die es ja nicht nur in Saudi-Arabien gibt, sondern in vielen anderen Staaten auch, dass das eigentliche gesellschaftliche Ideal der Staatsdienst war. Dieser Staatsdienst hat in vielen Nationalstaaten auch falsche Akzente gesetzt, indem zum Teil für die höheren Ränge sehr, sehr hohe Gehälter ausgesetzt wurden, teilweise höher waren als das Einkommen der erfolgreichsten Unternehmer. Das heißt, eine Karriere zum Beispiel in der Armee, insbesondere in der Armee, war außerordentlich lukrativ. Und wenn wir über einen Punkt einmal nachdenken, der unsere ganzen drei Räume hier eint, dann sind es jetzt sicher auch die organisierte Kriminalität, wobei derartige Verwicklungen beziehungsweise in einer Art Schattenwirtschaft durchaus, durchaus älter ist, aber sind auch die sehr starken Sicherheitsorgane. Und hier spielt die Armee als sehr prestigereiches Instrument in sehr vielen Ländern eine große Rolle. Denken Sie daran an den sehr wichtigen Raum, den unser Kollege Yavuz der Frage der türkischen Armee als entscheidender Hebel zur Macht gewidmet hat. Dann möchte ich an das anschließend noch einen Punkt aufgreifen, über den wir auch stärker nachdenken sollten, wenn wir über Staaten sprechen. Eine extreme Fixierung auf den Staat lässt sehr häufig vergessen, dass wir es in der ganzen Zone in unterschiedlichen Phasen auch mit ganz starken parastaatlichen Akteuren zu tun haben. Nicht alle dieser Staaten, die sich ja in einem geostrategischen Spannungsfeld befinden, sind in der Lage, zum Beispiel eine offizielle Außenpolitik wirklich zu führen. Deswegen greifen sie auf parastaatliche Mittel zurück. Das ist dann häufig das, was man zum Beispiel einen tiefen Staat nennt in der Türkei. Das können geheime Organisationen sein, die zum Beispiel dann auch Guerillatätigkeit oder Untergrundtätigkeiten durchführen. Und häufig überlappen sich diese parastaatlichen mit den staatlichen Institutionen. Das heißt, nicht alles das, was man sieht, ist tatsächlich die politische Handlungsfähigkeit begrenzend. Es gibt hier einen Bereich, der noch deutlich ausufert. Und das führt uns ja dann zur Situation im Nahen Osten, wo wir ja eine Fülle von parastaatlichen Organisationen beobachten können. die teilweise, nicht alle, durchaus auch den Anspruch auf eine eigene Herrschaftsbildung haben. Also nicht jede Miliz strebt das an. Es gibt Milizen, die verfolgen auch ganz handfeste ökonomische, kurzfristige Ziele. Aber die Frage, wie hier Institutionen aufgebaut werden können, wurde in ihrer Urform von Arno Tottinger ja beantwortet. Ich brauche zuerst einmal funktionierende Sicherheitskräfte. Und wenn wir uns die Frage stellen, jetzt von der Ukraine bis in den Nahen Osten gehend, was Institutionen angeht, sehen wir, dass wir Lösungen brauchen, die dann auf die jeweiligen Fälle zugeschnitten sind. Das kann also von einem Aufbau von Null ausgehen. Das wäre der syrische Fall, wobei eben sehr genau zu überlegen wäre, inwiefern man hier Organisationsformen, die sich jetzt eben herausgebildet haben, aus diesen Kriegen versucht einzubinden und nicht über sie hinweggehen und Papierlösungen zu finden, auf der einen Seite, bis auf der anderen Seite, und das betrifft, ich habe das ja auch erwähnt zu Beginn dieser Runde, die Stärkung von Institutionen durchaus auch in EU-Staaten, ob das jetzt in Griechenland oder in Rumänien ist. Was sollte man zum Schluss auf jeden Fall mitnehmen, zumindest aus meiner Sicht, aus der Debatte? Es ist die Runde konzentriert sich auf die Analyse von Gegenwartsproblemen. Sie tut das unter Berücksichtigung insbesondere politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen. Ich glaube, dass wenn wir, und zwar nicht nur außenpolitisch, sondern ganz zentral auch innenpolitisch, und da knüpfe ich an die letzten Worte von Heidi Tagliavini an, wenn wir wirklich eine Zukunftsfähigkeit erreichen wollen, müssen wir auch den kulturellen Bereich viel stärker berücksichtigen. Eine der ganz zentralen Probleme, und das kann man auch beobachten, zum Beispiel jetzt im französischen Wahlkampf, ist, dass Gegner des jetzigen Systems, ob sie jetzt von außen oder von innen kommen, ob das Russland ist oder die Türkei oder ob das politische, populistische Strömungen im Innern sind, häufig mit sehr einfachen Parolen, aber mit einer sehr klaren, man mag sie als primitiv bezeichnen, aber außerordentlich wirkungsvollen Werteagenda daherkommen und damit enorme Erfolge erzielen. Zum Zweiten, dass diese bei dem Angriff auf das, was unsere Gesellschaften darstellen, dass sich diese Gruppen sehr häufig treffen. Es ist eine Fülle von unheiligen Allianzen, die sich hier herausbilden, und dieses Zusammenspiel von links- und rechtsextremen Populisten in Griechenland ist ja nur ein Beispiel unter vielen. Es ist auch hochinteressant, wo sich zum Beispiel, das war bei den russischen Eurasiern in den 90er Jahren so, dass sie davon ausgegangen sind, dass der ideale Partner im Kampf gegen den Westen für Russland die Islamisten sind. Ja. Also man muss von diesen eigenartigen Allianzen einmal ausgehen. Aber das große Problem ist, dass man auf sie eine positive Antwort geben muss. Und eine der zentralen Probleme unserer Gesellschaften ist die große Unfähigkeit oder sagen wir die limitierte Kapazität, um es freundlich zu formulieren, politischer Eliten und Meinungsmacher eine derartige positive Antwort zu geben. Wenn Sie einmal darüber nachdenken, was bedeuten europäische Werte, die da immer so beschworen werden. Ja, ich habe auch eingangs darauf hingewiesen, in Deutschland mit Blick auf den Wahlkampf versucht man das jetzt so in einem Katalog zu erfassen. Der kommt aber so eher ad hoc von einem Minister. Wir haben, auch wenn wir jetzt unsere Runde einmal zusammennehmen, wir wären jetzt alle gefordert, das jetzt auf den Punkt zu bringen, gegenüber diesen vielen auf uns einstürmenden Kräften. Das ist der entscheidende Punkt, dass man eine klare Botschaft hat, und das muss auch eine Botschaft sein, mit der man jüngere Menschen erreichen kann. Es war gerade heute in der FAZ publiziert eine Studie, die darauf hinweist, dass ein hoher Prozentsatz der jungen Menschen eigentlich mit der Demokratie relativ wenig anfangen kann. Das sollte uns wirklich alarmieren. Aber man müsste schon ein bisschen weitergehen. Also nur dann zu sagen, das ist ein Problem, wir sind jetzt sehr besorgt, wenn man mit jungen Leuten arbeitet, was ich tue, merkt man diese Desorientierung. Und die große Gefahr ist, dass wenn unsere Eliten nicht dazu übergehen, jetzt einmal jenseits eines wirtschaftlichen Bereichs oder jenseits eines rein technisch-politischen Bereichs dieses Projekt Europa mit einer klaren Idee zu füllen, dann werden wir enorme Schwierigkeiten haben. Wir müssen auch überzeugen. Es wurde oft darauf hingewiesen, dass Europa immer noch eine enorme Anziehungskraft ausübt. Aber das Problem ist, dass wir die Deutungshoheit über das, was diese Anziehungskraft eigentlich ausmacht, verloren haben. Weil wir es nicht mehr gewohnt sind, durchaus, sagen wir, auf differenzierten Diskussionen beruhende, aber dann doch klare Aussagen zu machen. Und ich glaube, eine der Stärken einer solchen Runde ist, dass man genau zu solchen auf einer differenzierten Analyse beruhenden klaren Aussagen kommt. Denn ich glaube, das Entscheidende ist, dass man heutzutage in der Lage ist, einmal Probleme zu analysieren, zu benennen. Das war eine unserer ganz, ganz großen Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren. Es wurde auch vorher von Herrn Papakonstantinou darauf hingewiesen, zum Beispiel in Bezug auf die Ehrlichkeit gegenüber zahlenden Staatsbürgern, was die Euro-Krise anbelangt. Und das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert und da sind wir in einem zutiefst kulturellen Bereich. Das ist nämlich Sprache, Begriffe und Umgang damit. Vielen Dank.